ARD.
Wichtig finde ich, es ist nicht nur schädlich, sondern Tourismus ist auch was Schönes, was Tolles, was wir alle gerne machen und wo wir gerne verreisen. Aber es geht trotzdem natürlich darum, wie kann man Tourismus besser machen. Weil eins ist klar, wir müssen uns verändern, wie wir es machen.
Also können Sie sich ausrechnen, wenn Sie ein Hotel haben wie unseres mit 226 Zimmern, wenn Sie da in jedes Zimmer einen Bademantel reinlegen, dann ist das eine ganze Menge und eine ganze Menge, die jeden Tag ausgetauscht werden. Das sind Dinge, die wir jetzt nicht mehr standardmäßig ins Zimmer legen.
Das sind Dirk Reiser, Experte für nachhaltigen Tourismus, und Michael Lutz, ein Hoteldirektor in Hamburg. Und die werdet ihr gleich noch besser kennenlernen. Aber erstmal, wie schön, endlich eine Folge zum Thema Urlaub. Durchatmen, die Seele baumeln lassen, Neues entdecken. Urlaub ist den Deutschen super wichtig, mir auch. Im vergangenen Jahr sind wir 65 Millionen Mal verreist. Und das sind nur die längeren Reisen. Hinzu kommen 74 Millionen Kurzreisen, also von weniger als 5 Tagen. Wahnsinn, oder? Und was für ein Hebel fürs Klima. Denn Urlaub geht, wenn man den Anbietern glaubt, total klimafreundlich. Glauben wir aber natürlich nicht einfach so. Wir wollten wissen, was hat es mit den großen Versprechen von Reiseanbietern und Hotels auf sich? Welche Siegel und Zertifikate sind wirklich gut? Und was wird da eigentlich überprüft? Wirklich Bademäntel im Zimmer? Und was bringt es, CO2 zu kompensieren? Für den Flug zum Beispiel. Das alles erfahrt ihr heute in Mission Klima. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich freue mich, dass ihr zuhört. Abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Für uns auf Reisen gegangen ist meine Kollegin Ines Burkhardt. Hallo Ines.
Hallo Susanne.
Du warst also für die Recherche 3 Wochen auf Bali, ne?
Genau, Bali, klar. Das wäre ja auch kein Problem fürs Klima, wenn man so manch einem Anbieter glaubt zumindest. Also im Ernst, ich bin schön in Hamburg geblieben, weil ich mir ein Hotel, das sich hat zertifizieren lassen, mal genauer anschauen wollte. Und zwar ganz bewusst ein recht großes Hotel in der Stadt. Also bewusst eben jetzt nicht nur Nische, wenn man so will, den vorbildlichen kleinen Biobauernhof zum Beispiel.
Ja, bei unserer Suche nach dem besten Beispiel ging es ja auch gleich ans Eingemachte, denn nur rund 1% der Unterkünfte in Europa sind überhaupt zertifiziert, aber die dann mit allen möglichen Labels, Siegeln, grünen Blättern, der reinste Dschungel, oder?
Ja, weltweit mehr als 100 verschiedene Labels. Diese Zahl hat mich echt umgehauen. Aber da gibt es natürlich große Unterschiede. Es gibt einige, die anspruchsvoll sind, auf die man wirklich dann auch achten kann. Und das ist ja heute Thema. Deshalb nehme ich euch jetzt erstmal mit zu einem Hamburger Hotel mitten im Park.
Moment, Ines, ganz kurz, bevor wir losmarschieren. Ich weiß, du willst in die Reportage, aber wir müssen noch ganz kurz klären, wie groß ist denn das Klimaproblem von Hotels und dem Tourismus im Allgemeinen überhaupt? Und das habe ich versucht, euch zusammenzufassen. Ich muss vorab sagen, die Datenlage dazu ist leider echt nicht gut, aber hier kommt das Wichtigste. Etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen werden vom Tourismus verursacht. Und wir Deutschen sind ja bekanntlich Vielreiser. Die größte Klimabelastung, die entsteht durch die An- und Abreise. Und mit Abstand am klimaschädlichsten ist natürlich das Flugzeug. Trotzdem haben wir Deutschen es vergangenes Jahr für fast die Hälfte unserer längeren Urlaubsreisen genutzt. So oft wie noch nie. Wenn man in Deutschland oder Europa Urlaub macht und mit dem Auto anreist, dann fällt die Wahl der Unterkunft stärker ins Gewicht. Während eine Übernachtung im Wohnmobil auf dem Campingplatz im Schnitt knapp 10 Kilogramm CO2-Äquivalente verursacht, sind es bei einer Übernachtung in einem einfachen Hotel schon 22 Kilogramm, also gut doppelt so viel. Und eine Übernachtung im 5-Sterne-Hotel, die verursacht im Allgemeinen nochmal wesentlich mehr CO2. Das liegt zum Beispiel an großen Gemeinschaftsräumen, die geheizt werden müssen, und an Spa-Landschaften mit Sauna und Pool. Also, nochmal knapp zusammengefasst, wenn ich mit dem Flugzeug in den Urlaub fliege, dann verursacht das natürlich am allermeisten CO2. Aber die Wahl der Unterkunft, die ist trotzdem nicht egal. Das hat mir auch Dirk Reiser, Professor für nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule Rhein-Waal, nochmal bestätigt.
Herr Reiser hat also seinen Namen zum Beruf gemacht.
Ach so, Reise.
Ist dir echt nicht
da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ach, wie die Reise. Ja, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber er ist ein ausgewiesener Experte, ja. Von dem werdet ihr später auch noch ausführlicher hören. Und er sagt übrigens auch, wenn man fliegt, dann ist es durchaus sinnvoll, den Flug zu kompensieren, wenn man es denn richtig macht. Auch das schauen wir uns später nochmal an. Jetzt aber los, Ines, rein in den Label-Dschungel und dazu erstmal in den Park in Hamburg.
Endlich, ja. Ich war im Schanzenpark, gleich neben dem U- und S-Bahnhof Sternschanze. Und da steht auf einem Hügel ein ehemaliger Wasserturm, den kennen eigentlich alle in Hamburg, denkmalgeschützt, etwa 60 Meter hoch. Und der ist jetzt seit fast 20 Jahren ein Hotel.
Oh, hier klingt schon nach Wasserturm. Und jetzt ist man wie am Flughafen auf so einem Förderband und wird hier nach oben gebracht. Also nicht bis nach ganz oben natürlich, sondern ein paar Stockwerke bis zum Empfang. Ist alles sehr wasserturmig.
Wasserturmig? Das ist aber eine schöne Wortschöpfung, Ines.
Ja, spontan ist mir das so eingefallen. Aber man hätte auch sagen können, tropfsteinhöhlig. So klang das da jedenfalls für mich, hat man ja eben auch gehört. Das kommt natürlich alles aus Lautsprechern, neben diesem Förderband. Das führt einen durch einen Tunnel nach oben und rechts und links altes Backsteingemäuer. Ist also schon ganz besonders für einen Eingang von einem Hotel.
Ja, und Schiffshupen hat man natürlich auch aus den Lautsprechern gehört. Das geht ja nicht anders in Hamburg.
Nee.
Ich erinnere mich aber, dass der Umbau zum Hotel vor fast 20 Jahren, der doch sehr umstritten war, oder? Weil das Schanzenviertel ja eher links ist und einige Anwohner da echt keinen Bock hatten auf ein 4-Sterne-Hotel in ihrem Park.
Ja. Genau, da gab es viele Proteste. Das habe ich auch nochmal rausgesucht aus einem Hamburg-Journal-Beitrag von 2004.
Am Gänsemarkt hatten sich gegen 15 Uhr knapp 1000 Gegner des Hotelprojektes im Schanzenpark versammelt. Ihre Route über Jungfernstieg und Ost-West-Straße quer durch die City in Richtung Schanzenviertel. Rund 2000 Polizisten waren zur Sicherheit eingesetzt, ein Großaufgebot vorbereitet auf mögliche Eskalationen.
Eröffnet wurde das Hotel dann aber trotz der Proteste im Jahr 2007.
Ja, und immerhin haben sie sich ja später entschieden, nachhaltiger zu werden und um das zu beweisen, sich auch zertifizieren zu lassen. Deswegen warst du ja da. Wir wollen klären, wie läuft das ab und natürlich, was bringt das fürs Klima?
Genau, also wir wollen natürlich keine Werbung machen hier, aber wir müssen jetzt schon mal sagen, worum es sich handelt. Es ist das Mövenpick Hotel, die gehören zur französischen Accor-Gruppe. Die haben weltweit mehr als 5000 Hotels, darunter so Namen wie Ibis, Novotel, Sofitel kennt man wahrscheinlich. Und Accor hat sich vor mehreren Jahren entschieden, alle Hotels zertifizieren zu lassen.
Also Green Globe ist eine der ersten Zertifizierungen im Bereich Tourismus, im Bereich Nachhaltigkeit. Die haben dann mit Hotels angefangen, Anfang der 90er Jahre. Und dann peu à peu haben die dann auch weitere Bereiche hinzugezogen. Also mittlerweile Green Globe zertifiziert auch Kongresszentren, Messen ist auch ein wichtiges Thema.
Das ist Joanna Nahn. Sie ist freie Auditorin und arbeitet für Green Globe, also wird von denen beauftragt, dann natürlich auch bezahlt. Sie spricht 5 Sprachen, kommt ursprünglich aus Rumänien und sie reist nun seit 14 Jahren zu Hotels, um die für Green Globe zu zertifizieren.
Auch zum Wasserturm in Hamburg, ne?
Genau, den hat sie auch zertifiziert, begleitet das auch schon länger und deshalb habe ich sie dort nochmal getroffen, damit sie mir erklärt, wie so ein sogenanntes Audit abläuft, also welche Kriterien sie prüft und so weiter.
Wir sprechen jetzt nicht nur über umweltbezogene Indikatoren, sondern auch sehr viel über die soziale Verantwortung des Unternehmens. Also sei es jetzt über die Mitarbeiter oder soziale Projekte, die in der Gegend zum Beispiel unterstützt werden.
Ines, du hast ja schon gesagt, dass es irre viele Siegel gibt. Warum schauen wir uns denn jetzt gerade Green Globe an?
Also es gibt natürlich auch andere vertrauenswürdige Siegel, Label, Zertifikate. Das verwende ich übrigens alles synonym, diese Begriffe, um es einfacher zu machen. Da gibt es etwa Green Sign, Fair Trade Tourism, Tour Cert, auf die man achten kann. Und ein wichtiges Kriterium dafür ist immer, ist ein Siegel anerkannt vom GSTC?
Das ist ein Rat für nachhaltigen Tourismus.
Genau, GSTC steht für Global Sustainable Tourism Council, also ein globaler Rat. Mitglieder sind da nicht Regierungsorganisationen, Wissenschaftler, Unternehmensvertreter und so weiter. Und wenn dieser Rat ein Siegel anerkennt, dann steckt da schon was dahinter, kann man sagen, weil der GSTC sich genau anschaut. Unter anderem sind die Prüfverfahren transparent, sind die Gutachterinnen unabhängig und wie beurteilt das Zertifikat Nachhaltigkeit? Also guckt es die verschiedenen Dimensionen an, ökologisch, ökonomisch, sozial und so weiter.
Also wir halten fest, erster Tipp im Siegeldschungel auf die GSTC-Anerkennung gucken. Was noch?
Ich finde noch eine Seite sehr hilfreich, label-online.de von der Verbraucherinitiative ist das. Die bewerten regelmäßig hunderte Labels. Ich habe auch nochmal recherchiert, die sind wirklich unabhängig, also durch öffentliche Geldgeber und Spenden finanziert, nicht von Unternehmen zum Beispiel. Und wenn man da zum Beispiel Green Globe eingibt, dann steht da am Ende besonders empfehlenswert und bei anderen Siegeln natürlich auch. Aber das bietet eine gute Orientierung.
Okay, also label-online.de, da kann man nachgucken und kriegt dann auch eine kurze Einschätzung. Ihr müsst euch das übrigens nicht alles merken. Wir packen euch alle relevanten Links auch in die Shownotes.
Ja, und ich wollte mir Green Globe angucken, weil die weltweit zertifizieren und recht groß sind. Außerdem müssen sich Hotels da jährlich überprüfen lassen. Das ist immer ein Jahr vor Ort und ein Jahr online. Da geht es dann darum, dass man so Verbräuche, Energieverbräuche und sowas online eingibt. Und dann im darauffolgenden Jahr kommt aber wieder eine Auditorin ins Hotel.
Und das Mövenpick Hotel haben wir uns ja auch deswegen ausgesucht, weil die sind ja schon seit zig Jahren zertifiziert. Und da wollten wir natürlich wissen, kann man dann nach so einer langen Zeit sagen, das ist jetzt ein wirklich klimafreundliches Hotel?
Genau, das versuchen wir zu beantworten am Ende. Die sind seit 12 Jahren zertifiziert und Joanna Nahn kommt seit 8 Jahren zu ihnen, zu diesen Audits.
Na gut, dann lass uns das jetzt mal abchecken. Also los geht's.
Als erstes bin ich mit Joanna Nahn und dem Hoteldirektor, Michael Lutz heißt er, der leitet das Hotel seit etwa einem Jahr, zum Frühstücksbuffet gegangen. Das war zum Ende der Frühstückszeit. Wir wollten nicht so viele Gäste stören und ein paar Sachen wurden auch schon abgeräumt.
Dann
sieht gut aus.
Führen Sie uns jetzt durch den Frühstücksraum.
Ganz am Anfang des Buffets stand Butter in so großen Blöcken auf Tellern.
Besonders viel Abfall ist in der Vergangenheit durch verpackte Butter angefallen.
Ja,
wir sehen, dass wir das,
das kommt
bei den Gästen gut an. Und also letztens auch die Entscheidung getroffen, dass wir die großen Teller verbannen vom Buffet.
Sehr gut, ja.
Weil die Menschen sich einfach auch viel zu viel auftun. Es ist enorm, was weggeworfen wird.
Aha, und ich denke, so mit kleinen Schritten wie kleinere Teller oder kleinere Brötchen kann man tatsächlich viel erreichen.
Ich habe das auch nochmal nachgelesen danach. Also die Hotels in Deutschland schmeißen jedes Jahr schätzungsweise 200.000 Tonnen Lebensmittel weg. Das ist natürlich eine große Verschwendung, auch sehr schädlich fürs Klima. Man denke jetzt an die ganze Milch, Butter, Käse von pupsenden Kühen, dazu der Transport, Kühlung. Also das ist natürlich alles sehr klimaschädlich.
Ja, und wäre ja vor allen Dingen in ganz, ganz vielen Fällen vermeidbar, ne?
Ja, ein gutes Beispiel sind Eierspeisen. Die bieten die da im Wasserturm nur noch auf Bestellung an und halten das eben nicht mehr warm. Das muss nämlich dann am Ende wirklich oft weggeschmissen werden. Und bei 100.000 Gästen pro Jahr kann man sich ja vorstellen, was da am Ende zusammenkommt. Und außerdem kommen am Ende die Reste vom Buffet auch in die Mitarbeiterkantine.
Ach, das ist ja cool. Das heißt, das isst dann auch tatsächlich noch jemand. Das frage ich mich nämlich total oft, wenn da so Riesenbuffets aufgebaut sind, ob das dann am Ende alles im Müll landet.
Nee, also tatsächlich, genau, isst das dann am Ende jemand. Das fand ich auch eine gute Maßnahme. Und die tracken auch im Hotel, was dann trotz allem, also auch trotz dieser Mitarbeiterkantine natürlich, trotzdem noch weggeschmissen wird und was sie davon reduzieren können.
Und all das ist dann Teil der Green Globe-Zertifizierung? Also das Hotel muss das machen?
Nein, nicht verpflichtend. Also es gibt diese Kategorie bei dem Audit Lebensmittel und Getränke. In der Kategorie gibt es 22 Indikatoren, die immer abgefragt werden bei den Audits. Und in jeder Kategorie muss mehr als die Hälfte der Indikatoren erfüllt sein. Also hier in dieser Kategorie mindestens 12. Es gibt einige wenige verpflichtende Indikatoren, die beziehen sich beim Essen aber vor allem auf die Hygiene.
Und kann ich da jetzt einen Bericht runterladen und dann sehe ich genau, das und das hat das Hotel erfüllt und das andere nicht?
Also es gibt einen Bericht, der mir auch zugeschickt wurde, der ist aber nicht öffentlich und da stand dann bei allen Kategorien bestanden, sprich mehr als die Hälfte der Indikatoren wurde erfüllt von dem Hotel, aber ich weiß auch nicht, welche und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen intransparent.
Ja, das finde ich jetzt auch erstmal enttäuschend. Aber wie viele Indikatoren gibt es denn insgesamt?
Ja, halte ich fest, 439.
Nee, das möchte ich jetzt, da möchte ich alle einzeln besprechen.
Ja, genau. Also ich kann dir sagen, 70% beziehen sich auf Umweltaspekte und 30% auf soziokulturelle Aspekte.
Gut, das könnte jetzt dauern, das lassen wir mal. Genau, wie lange brauchen denn die Hotels in der Regel, um alle Daten und Infos da zusammenzutragen?
Ja, so im Schnitt 8 Monate, hat mir Johanna Nahn erzählt. Dann kann sie erst fürs Audit auch tatsächlich vorbeikommen. Und ich fand es jetzt ein bisschen schwach, dass die Hotels beim Thema Essen zu Recht wenig verpflichtet sind. Aber man muss ja sagen, zumindest zwingt sie dieses Audit, sich damit zu beschäftigen, was sie da machen.
Ja, und vielleicht hat das ja Mövenpick tatsächlich auch angeregt, da mit Butter und Eierspeisen noch was on top zu machen. Das finde ich erstmal positiv.
Übrigens, wenn einem jetzt Bio-Lebensmittel besonders wichtig sind, da war der Wasserturm nicht wahnsinnig vorbildlich, nur 17% der Lebensmittel sind da biozertifiziert. Dann kann man aber auf zum Beispiel das Label Bio-Hotel achten. Sehr empfehlenswert auch. Die sind auch bei den Klimazielen sehr ambitioniert und achten eben besonders auf Bio-Lebensmittel in ihren Hotels.
Sag mal, zurück zum Wasserturm. Das Frühstück, hat dich das denn insgesamt in puncto Nachhaltigkeit jetzt überzeugt?
Also um ehrlich zu sein, ich kann es gar nicht so richtig beurteilen. Das sollte ja auch so nicht sein. Da fehlt schon noch an Transparenz. Also beim Thema Lebensmittelverschwendung war schon mein Eindruck, dass sie sich Mühe geben. Also bei den Verpackungen, beim Thema Müll. Aber wie regional die Produkte jetzt sind, wie viel weniger CO2 sie dadurch beim Transport verursachen, das kann ich weder nach dem Besuch noch nach Lesen des Berichts wirklich sagen. Ein anderer Bereich, der hat mich da sehr viel mehr überzeugt.
So, jetzt bin ich gespannt, Ines, welcher?
Ja, das war insgesamt der Umgang mit Energie. Und der Mann für die Energie, so nenne ich ihn jetzt mal, der ist zu uns gestoßen, als wir gerade eine der Suiten angeguckt haben, mit schönem Blick über Hamburg.
Ja, Toni Buchmann, technischer Leiter vom Haus.
Wie lange sind Sie hier schon der technische Leiter?
Es ist tatsächlich jetzt mein drittes Jahr.
Ah ja, und wie lange schon im Mövenpick hier?
Vorher war ich bei Marriott.
Ah, okay.
Genau.
Aber auch hier in Hamburg, oder?
Auch hier in Hamburg, ja, genau.
Toni Buchmann ist 34 Jahre alt, seit 3 Jahren, wie gesagt, im Wasserturm für die Technik zuständig. Und ich finde, die Bilanz kann sich eigentlich sehen lassen. Zum Beispiel haben die dort im vergangenen Jahr alles auf LED-Leuchten umgestellt, inklusive Außenbeleuchtung.
Also die komplette Einsparung vom Haus, würde ich sagen, sind 60-70%, die wir runtergehen. Also es ist enorm, also wirklich enorm Runtergang. Also ich glaube, wir haben in Ersparnis finanziell, würde ich jetzt mal so sagen, ganz grob gesagt, so monatlich so zwischen 8.000 und 10.000 Euro bestimmt.
Also Sie sparen 60-70% Ihres gesamten Stroms durch diese Umstellung.
Krass, das ist ja total beeindruckend, so viel.
Ja, das ist bei LED, sieht man das wirklich schnell. Und das ist natürlich, muss man dazu sagen, die hätten sowieso umstellen müssen, weil diese konventionellen Glühbirnen jetzt gesetzlich abgeschafft werden. Also nur noch Restbestände dürfen verkauft werden. Aber viele Unternehmen haben trotzdem noch nicht umgestellt.
Ja, dumm eigentlich, weil sie sparen jetzt ja auch enorme Kosten, hat er ja
genau
gesagt.
Genau, das ist natürlich der gute Nebeneffekt von Energieeinsparungen insgesamt. Und gerade durch die Energiekrise stieg ja auch der Kostendruck, gerade bei Hotels, die so energieintensiv sind. Also das machen die natürlich nicht nur fürs Klima, nicht nur für ein Zertifikat, sondern vor allem auch wegen der Kosten. Und wenn man sich das anguckt, die Umstellung im Wasserturm auf LEDs mit allem, mit Material, neuen Leitungen und so weiter, die hat mehr als 100.000 Euro gekostet. Aber was er eben gesagt hat, das bringt ja eine Ersparnis von fast 10.000 Euro pro Monat, damit rechnet er. Und dann hat man das natürlich schnell wieder reingeholt, diese Investition. Und diese Umstellung bringt laut Toni Buchmann aber noch was.
Also ich habe die Flure vor der Umstellung, die Gästezimmerflure, nicht unter 24 Grad im Sommer gekriegt, weil da so viel Wärmeleistung von den ganzen Leuchtmitteln, von den Vorschaltgeräten. Man hat ja dann im Bad die Leuchtmittel, man hat die vor der Tür, man hat die in den Fluren, man hat die im Zimmer, das war brutal.
Brutal. Also er meint, jetzt erhitzen sich die Flure nicht mehr so stark und dann muss man die weniger runterkühlen im Sommer.
Ja. Genau, das spart ja nochmal mehr Energie. Und zum Strom kann man noch sagen, die haben noch einen alten Vertrag, der wurde von Accor abgeschlossen.
Also Accor, das ist die Muttergesellschaft, hast du vorhin gesagt. Und die hat für alle ihre Hotels Verträge abgeschlossen wahrscheinlich?
Rahmenverträge, ja, die laufen über mehrere Jahre. Die sind dadurch natürlich günstiger. Und der Strom vom Mövenpick Hotel, der wird jetzt zu etwa 75% aus erneuerbaren Energien produziert. Und wenn dieser Vertrag in 2 Jahren ausläuft, dann wollen die einen neuen Vertrag abschließen mit mehr grünem Strom. Das würde ich jetzt aber bei einem zertifizierten Hotel ehrlich gesagt auch erwarten.
Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, 100% Ökostrom ist das Erste, was man macht. Hm. Aber gut.
Also in der 6 wollten wir.
6,
okay. Ja, das ist so ein kleines Standardzimmer hier.
Auf den Zimmern schaut Johanna Nahn zum Beispiel auch, wie viele Lampen sind an, wenn man reinkommt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Oder auch, wie wird die Minibar betrieben?
Wir machen auch Folgendes, sie sind nicht befüllt und wir fahren sie auf der halben Leistung, wenn niemand drin ist. Also wir regulieren sie runter.
Und in den Bädern ist das Schild, Handtücher bitte mehrmals benutzen, erst auf den Boden werfen, wenn sie tatsächlich gewaschen werden sollen,
klar,
oder?
Klar, das darf natürlich nicht fehlen, aber das bringt auch was. Also bei 230 Zimmern, wenn man jetzt überlegt, durchschnittlich bleibt ein Gast 2 Nächte da in diesem Hotel, dann spart das natürlich schon mal die Hälfte an Waschgängen für tausende Handtücher eigentlich jeden Tag, wenn alle mitmachen.
So. Mhm. Und die Bademäntel, die werden ja auch nicht mehr ins Standardzimmer gelegt, ne? Haben wir gehört am Anfang.
Das haben wir gehört, genau, um das abzuschließen, was so der Gast machen kann, was der so für Optionen hat da. Der kann auch auf die Zwischenreinigung des Zimmers verzichten, wenn man, wenn man natürlich mehrere Nächte im Hotel ist, braucht man das ja auch nicht, braucht man zu Hause ja eigentlich auch nicht. Und das spart natürlich auch viel Energie. Und nochmal zurück ins Bad. Johanna Nahn misst da auch, wie viel Wasser pro Minute aus dem Hahn kommt. Denn gerade um Warmwasser zu erzeugen, braucht es natürlich viel Energie.
Wie genau misst sie das?
Sie hat da so einen Messbecher aus Plastik, also recht unspektakulär. Den hält sie unter einen Strahl und der ist an der Seite offen. Das misst dann den Durchfluss.
Also wir sind jetzt bei 7-8 Liter pro Minute.
Ja,
unser Standard sagt vor, eigentlich 6,6 Liter pro Minute und weniger soll man dann natürlich haben. Wiederum ist auch kein verpflichtendes Indikator. Wir haben auch sehr viele Luxushotels, die bei uns Mitglieder sind und viele sagen ja, aber der Kunde möchte natürlich auch in der Dusche und auch am Waschbecken dann einen guten Strahl haben.
Also Moment mal, die hatten jetzt 7-8 Liter und eigentlich sollen es 6,6 sein, heißt, die Empfehlung haben sie nicht erfüllt.
Ja, nee, das stimmt in dem Bad nicht, aber die tauschen diese Mischbatterien gerade alle aus und etwa die Hälfte der Bäder ist schon geschafft. Also die kommen dann auf wesentlich weniger.
Und auf wie viel Liter pro Minute kommen die dann?
Die sind dann bei so 3,5-4 Liter, also nur noch halb so viel Wasserverbrauch. Genau, und auch die Duschköpfe haben sie schon ausgetauscht, haben sie mir erzählt. Die sind dann ebenfalls jetzt sehr viel sparsamer. So, und letzte Energiestation runter in den Keller.
Genau, wir haben einen kleinen Fitnessbereich
mit Laufband, Stepper und Co.
Ja, während eines Audits schaut man sich dann auch an, wie sind die Fitnessgeräte reguliert. Also schalten die sich erst ein, wenn man sie auch benutzt? Wann wird die Sauna eingeschaltet? Wie lange läuft die und so weiter? Das wirkte auf mich dann zumindest da alles sehr durchdacht im Keller.
Und einen Pool haben sie nicht, oder?
Nee, einen Pool haben sie nicht.
Ist ja eigentlich überraschend so. Das große Becken oben im Wasserturm hätte sich doch angeboten. Aber das Klima dankt, kein Pool. Mhm. Lass uns das mal alles zusammennehmen und den Check machen. Also verbrauchen die jetzt im Wasserturm schon wesentlich weniger als andere Hotels, wenn wir auf den Strom gucken?
Das ist leider schwierig zu sagen, weil die diese Umstellung auf LED-Lampen gerade erst abgeschlossen haben. Und man müsste jetzt zum Beispiel angucken, zweites Halbjahr dieses Jahres vergleichen mit dem zweiten Halbjahr 2023, also vergangenes Jahr. Das können wir noch nicht machen. Dann würde man wirklich sehen, was hat es gebracht, auch diese LED-Umstellung. Aber ich habe mir die ganzen Zahlen natürlich liefern lassen, auch für die vergangenen Jahre. Und man kann schon sehen, es ist kontinuierlich ein Rückgang beim Stromverbrauch pro Übernachtung. Genau, auch wenn man das über die Jahre so anguckt.
Was ist denn so die Spanne bei Hotels, um jetzt mal eine grobe Vorstellung zu haben? Gibt es da so Werte pro Übernachtung?
Ja, so grobe Werte, also da sagt man so 15 bis 37 Kilowattstunden Strom pro Übernachtung, im Schnitt übers Jahr gerechnet natürlich. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt im April, wie viel wurde da verbraucht pro Übernachtung da im Wasserturm, da kamen die auf 23 Kilowattstunden. Der Schnitt fürs Jahr wird aber natürlich deutlich höher sein, weil April nicht dunkle Jahreszeit ist. Und ihr Ziel sind zurzeit für dieses Jahr 32 Kilowattstunden. Also zur Erinnerung, diese Spanne bei Hotels ging bis 37. Das heißt, da sind sie schon am oberen Ende. Ja, wenn auch eine ganz klare Verbesserung zu früher zu sehen ist.
Okay, und wenn wir uns das Heizen anschauen, wie stehen die dann da?
Da nutzen sie eine Wärmerückgewinnung. Das heißt, sie nutzen die Wärme aus der Abluft zum Heizen.
Also jetzt gerade in dem Fall fügen wir 8% unserer eigenen Wärmeleistung zu, aber es ist natürlich recht wenig. Ja. Und bei der Zimmerluft war es ja null, also haben wir gar nichts zugeführt. Und das ist, also das haben wir eigentlich, ich sag mal, relativ dauerhaft. Den Winter über versuche ich relativ wenig zuzuheizen, sagen wir es so.
Also 8% eigene Leistung hinzufügen heißt, 92% der Wärme fürs Gebäude kommen durch die Wärmerückgewinnung, also aus der Abluft, ohne dass man dafür neue Energie produzieren muss. Und nur 8% muss zugegeben werden.
Okay, und wenn Sie was zugeben müssen, woher kommt das dann?
Das ist Fernwärme aus Hamburg.
Ah, Fernwärme. Ja, damit kennen wir uns doch aus, Ines. Wem es interessiert, im Mai 2022 haben wir dazu mal eine ganze Folge gemacht. Und für alle, die es nicht gehört haben, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Also Fernwärme bedeutet, da wird heißes Wasser durch Rohre zum Haus, beziehungsweise in diesem Fall zum Hotel transportiert. Und damit wird dann vor Ort das Wasser für den Heizkreislauf und für die Warmduschen erwärmt. Entscheidend für die Klimabilanz ist bei all dem natürlich die Quelle. Also womit wird das heiße Wasser am Anfang erzeugt? Wie ist das in Hamburg?
Da ist die noch nicht komplett grün, also weit davon entfernt. Die Fernwärme, die wird zu etwa 20-30% aus erneuerbaren Energien produziert. Und dies soll jetzt aber sehr stark steigen. Also bis 2030 sollen es 80% grüne Fernwärme sein. Aber Toni Buchmann hat den Verbrauch ziemlich gedrosselt im Wasserturm. Also auch wenn die Fernwärme jetzt nicht so grün ist, zumindest den Verbrauch hat er gedrosselt. Von 8.000 auf 6.000 Liter heißes Wasser zum Heizen, die pro Stunde zur Verfügung stehen. Das ist so ein bisschen eine merkwürdige Einheit, aber so messen die das da mit den Litern. Da kommt man dann im Schnitt, wenn man das umrechnet, auf etwa 43 Kilowattstunden Fernwärme pro Übernachtung.
Okay, und Energie insgesamt? Also wie gut stehen die jetzt insgesamt im Vergleich zu anderen Hotels da?
Da muss ich jetzt leider auch wieder ein bisschen ausholen, weil die Datenlage recht schlecht ist. Also die Zahlen, die es gibt, die rechnen das in der Regel zusammen. Also Strom und Wärme zusammengenommen. Und dann, wenn man Hotels mit Restaurant anguckt, kommen die durchschnittlich auf 75 bis 96 Kilowattstunden pro Übernachtung. Und da im Mövenpick wäre man mit Wärme und Strom bei 75 Kilowattstunden, also sehr am unteren Ende, also ziemlich gut eigentlich, vorausgesetzt, sie erreichen dieses Ziel, was sie sich gesetzt haben beim Strom, diese 32 Kilowattstunden. Also dann sind sie eigentlich wirklich, wenn man sich so Hotels anguckt, ziemlich gut beim Energieverbrauch insgesamt.
Das heißt, die Auditorin war auch zufrieden? Was war denn mit diesen über 400 Kriterien? Wie haben sie jetzt insgesamt abgeschlossen?
Also mit den Kriterien war sie zufrieden. Die haben 84% dieser Kriterien erfüllt, sagte mir Johanna Nahn.
Im Vergleich zu anderen Hotels ist es eine sehr gute Leistung. Das sind tatsächlich sehr viele Fortschritte in den letzten Jahren dann gemacht worden, von der Optimierung der Heizung bis hin zu natürlich kompletter LED-Umbau.
Also mein Eindruck war, das Wichtigste an diesen Audits ist eigentlich, dass man als Hotel erstmal alles erfassen muss. Also sich mit den ganzen Indikatoren beschäftigt, vor allem natürlich mit den Verbräuchen und sich dann auch verpflichtet, jährlich einen Bericht zur Verbesserung zu erstellen. Da setzen die sich auch Ziele für Energie, für Wasser, für Abfall und so weiter. Und auch diese Einkaufsrichtlinien müssen jährlich überarbeitet werden. Woher beziehe ich zum Beispiel meine Lebensmittel? Jetzt kann man natürlich sagen, Papier ist geduldig, stimmt ja auch, aber es kommt ja auch zumindest alle 2 Jahre eine Auditorin wie Johanna Nahn vorbei und die hat zumindest kein Blatt vor den Mund genommen. Also selbst als ich jetzt als Journalistin dabei war, hat sie ziemlich viele kritische Punkte angesprochen.
Ich schaue natürlich auch in den Mülleimer zu sehen, ob der Müll richtig getrennt ist. Gut, hier finde ich zum Beispiel ein bisschen schwach, weil es steht nicht, ob es Plastik ist oder auch nicht farblich, erkennt man nicht, wofür diese Eimer gerade ist.
Ja, sie ist auf jeden Fall streng.
Ja.
Aber kann man denn jetzt sagen, ein Hotel mit einem Green Globe Zertifikat, das ist klimafreundlich?
Also für den Wasserturm, den ich mir jetzt ziemlich genau angeguckt habe, da kann man auf jeden Fall sagen, die geben pro Übernachtung 14 Kilogramm an CO2-Ausstoß. Das ist definitiv niedriger als andere Hotels. Allerdings muss man jetzt mal sagen, die Zahlen, mit denen wir arbeiten, also die wir ja recherchiert haben, die überall genutzt werden, die sind von vor 10 Jahren. Ich fand es ziemlich erschreckend, wie wenig daran gearbeitet wird, diese Verbräuche von Hotels zu erfassen. Also damit müssen wir jetzt aber arbeiten. Und damals hieß es, ein 4-Sterne-Hotel verursacht im Schnitt 21 Kilo CO2 pro Übernachtung. Und da wäre der Wasserturm jetzt mit 14 Kilo natürlich deutlich drunter. Mhm. Green Globe, und das finde ich kritisch, hat aber keine Vorgaben oder so Benchmarks für den CO2-Wert. Die achten eben für die Zertifizierung nur darauf, werden die Verbräuche, der CO2-Wert ermittelt und haben die einen Plan, wie man klimafreundlicher wird, inklusive Schulungen für die Mitarbeitenden. Also abschließend würde ich sagen, es lohnt sich schon, auf Zertifizierung zu achten, weil Hotels sich verbessern müssen dadurch.
Aber du bist immer noch sehr kritisch, ist ja auch unser Job. Und weil wir uns so schwer getan haben, das zu beurteilen, auch wegen der alten Zahlen etc., habe ich einfach mal unseren Experten Dirk Reiser nach Green Globe gefragt. Und er sagt, wenn man im Ausland Urlaub macht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, danach zu schauen.
Ja, zunächst mal ist Green Globe ist natürlich eine internationale Zertifizierung, die weltweit aktiv ist oder die weltweit erlangt werden kann und ist in manchen Ländern mehr beliebt als in anderen. Also in Deutschland relativ wenig, in Neuseeland beispielsweise aber viel, viel mehr. Da gibt es zum Beispiel einen ganzen Ort, Kaikoura, der Green Globe zertifiziert ist. Aber im Generellen muss man sagen, das ist auch eine GSTC-unterstützte Zertifizierung, die sehr hoch anzusehen ist.
Ja, und ich habe ihn auch zu Zertifizierungen nach GSTC-Standard im Allgemeinen gefragt und dazu hat er gesagt,
also es ist manchmal ja auch eine Win-Win-Situation, das heißt, wir verhalten uns nachhaltiger und es spart uns auch noch Geld und es kann den ein oder anderen Kunden, Europäer beispielsweise, auch mit anlocken. Also es bringt in dem Sinne also was für das Hotel selber als Umweltmanagementsystem und es bringt natürlich im Generellen auch was, weil es die Verhaltensweise des Hotels, der Mitarbeiter verändert und auch ein Bewusstsein schafft für nachhaltigeres Wirtschaften.
Natürlich müssen wir jetzt aber auch mal sagen, das ist ein Geschäft, ne? Also mit diesen Zertifikaten lässt sich Geld verdienen. Jetzt bei Green Globe zum Beispiel zahlt dieses Hotel der Wasserturm etwa 2000 Euro allein für die Mitgliedschaft jedes Jahr. Mhm. Und das sind jetzt nur die Kosten für die Mitgliedschaft, dann kommen die Kosten für die Audits noch dazu. Und weil das ein Markt ist, gibt es ja auch so viele Labels. Also man muss schon genau hingucken, was dahinter steckt, zumal das in Zukunft noch zunehmen wird. Also es ist eher davon auszugehen, dass noch mehr solcher Labels, Zertifikate und so auf den Markt kommen, denn immer mehr Hotels sind darauf angewiesen, ein Zertifikat zu haben. Das hat mir der Hoteldirektor Michael Lutz erklärt.
Weil mittlerweile gibt es unzählige Unternehmen, Konzerne, die sich auf zertifizierte Hotels beschränken. Die buchen keine Veranstaltungen mehr in Hotels, die nicht zertifiziert sind. Die bringen keine Geschäftsreisenden mehr in solchen Hotels unter. Und insofern gibt es da auch einen Markt und auch einen Konkurrenzdruck.
Ach, das ist interessant. Also die Dimension des Ganzen, die war mir noch nicht klar.
Ja, mir auch nicht.
Wir haben aber natürlich vor und auch nach deinem Hotelbesuch viel diskutiert, was das denn jetzt alles überhaupt heißt und bringt, wenn ich zu so einem Hotel fliegen würde und das nicht in Hamburg ist, ne? Hm. Bringen dann diese ganzen Zertifizierungen für die Unterkunft überhaupt noch irgendwas oder ist das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, man fragt sich ja, ne? Also stößt man beim Fliegen nicht so viel CO2 aus, dass es dann eigentlich auch schon wieder egal ist, wie viel CO2 man durch die Übernachtung verursacht, so überspitzt gesagt.
Genau. Und wir haben ja auch gesagt, nichts haut so rein in die Klimabilanz meines Urlaubs wie ein Flug. Aber wenn ich jetzt nun mal fliegen will, warum auch immer, ich besuche Freunde, ich besuche Familie. Fakt ist ja, sehr viele Menschen fliegen, ich auch. Bringt es denn dann was, den Flug zu kompensieren? Und da ich das immer mache, nachdem ich geflogen bin, war ich natürlich sehr gespannt, was Dirk Reiser dazu sagt.
Das ist eine wirklich interessante Diskussion auch. Ich führe die auch mit meinen Studierenden, weil natürlich das Problem, das da immer genannt wird, ja, ist ja Ablasshandel. Ich mache mir ein gutes Gewissen, ich fühle mich gut darüber. Aber wenn ich dann auch meine Studierenden frage, ja, aber was machen sie denn sonst? Also verändern sie sonst was? Und die Studierenden sagen nein. Und dann sage ich, ja, das ist bestimmt besser. Um einfach den Punkt zu machen, es ist nicht die Ideallösung, aber je nachdem, wie man das gestaltet, diese CO2-Offsets zu bezahlen, kann das durchaus positiven Einfluss haben. Es gibt ja auch verschiedene Organisationen, wo man auch die Dinge nachprüfen kann. Im Generellen ist es immer schwierig, wenn diese Programme mit Aufforstung zu tun haben, weil das halt nur zeitweise Lagerung von CO2-Emissionen in den Bäumen sind, die sofort wieder freigesetzt werden, wenn diese Bäume verrotten, verbrannt werden oder ähnliches. Das heißt, so Organisationen wie Atmosphere, die auch eine Nicht-for-Profit-Organisation ist, kann man eben sich sogar aussuchen, wo man das investiert. Und es geht darum zu vermeiden, dass CO2-Emissionen überhaupt erst kreiert werden. Das heißt, ein Ofen wird dann mit Solarenergie betrieben und diese Öfen werden dann bezahlt über dieses Geld, was ich als Tourist bezahlt habe.
Würden Sie generell sagen, es macht mehr Sinn, nach dem Flug selber sich einen unabhängigen Anbieter von Kompensation rauszusuchen und da auch zu gucken, wo geht das Geld hin, als es bei der Airline direkt mitzubuchen? Das ist ja auf den ersten Blick ganz praktisch, dass das die Airlines zunehmend anbieten, bei meiner Buchung schon.
Ja, da müsste man sich das nochmal genau angucken, wo die das machen. Im Generellen finde ich es daher besser, wenn man all diese Diskussionen vermeiden möchte, dass man zu Organisationen geht, wie MyClimate zum Beispiel, oder für mich persönlich am ehesten zu Atmosphere geht, die halt unabhängig sind und nicht an der Fluglinie dranhängen.
Also mir hat das auf jeden Fall geholfen. Ja. Jetzt lass uns nochmal zusammenfassen, Ines. Es ist Frühling, wir planen alle unseren Sommerurlaub. Welche Fragen sollte ich mir denn stellen, wenn mir das Klima dabei wichtig ist?
Naja, natürlich muss es eine Flugreise sein. Wenn ja, finde ich eine Verbindung mit möglichst wenigen Zwischenstopps. Denn bei Start und Landung wird ja besonders viel CO2 frei. Und kann ich ein bisschen mehr bezahlen, um den Flug zu kompensieren?
Und wenn ich ein Hotel möchte, finde ich eins, das nach den Kriterien des GSTC zertifiziert ist. Und tun es nicht vielleicht auch 3 oder 4 Sterne ohne Pool, zum Beispiel dann, wenn das Meer eh um die Ecke ist. Es gibt Reiseanbieter, die sich auf nachhaltige Reisen spezialisiert haben. Das hilft einem auf jeden Fall bei der Vorbereitung. Und auch dazu packen wir euch ein paar Links in die Shownotes.
Tja, und ansonsten gilt das Gleiche wie zu Hause. Sparsam mit Wasser umgehen, kein Essen verschwenden, Müll vermeiden, lieber die Öffis nutzen, statt ein Auto zu mieten und so weiter. In diesem Sinne, schönen Urlaub.
Genau, schönen Urlaub. Ines, danke fürs Recherchieren. Danke gerne an euch alle fürs Zuhören. Und wie immer gilt, schickt gerne Fragen, Kritik, Anregungen an klima@ndr.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Wir haben noch keinen Urlaub. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Dann geht es bei uns um ein wichtiges Thema, das oft übersehen wird, nämlich den Gesundheitssektor und das Klima. Laut Schätzungen verursacht der Gesundheitssektor ähnlich viele Emissionen wie Flugzeuge oder Schiffe. Wir waren in der Berliner Charité, die jetzt vieles verändern will, von der Narkose über die Einmalhandschuhe bis zur Energieversorgung. Und das hört ihr in 2 Wochen bei uns. Bis dahin, tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
Ach ja, und für die Zwischenzeit natürlich noch eine Empfehlung von uns. Ganz ohne Flugzeug in die Ferne reisen, das geht mit dem Podcast Radioreisen. Unsere Kollegin Bärbel Wossack nimmt euch jede Woche mit in die europäischen Kulturhauptstädte, mit dem Fahrrad in die Toskana oder mit der KI durch Hamburg. Und in einer der aktuellen Folgen diskutieren die Radioreisen auch kontrovers über die Frage, ob man zum Naturschutz beitragen kann, wenn man als Touristin oder Tourist in fernen Gegenden Artenschutzprojekte unterstützt. Die Radioreisen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.